Es gab ja jetzt in Westafrika, nämlich in Guinea, Burkina Faso und vor allem in Mali in den letzten 2,5 Jahren mehrere Putsche. Putsche von Militärregierungen gegen gewählte zivile Regierungen. Und das hat in Europa für viel Empörung gesorgt. Mali wurde sogar mit sehr harten Sanktionen von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, aber auch mit Unterstützung Europas, vor allem mit Unterstützung Frankreichs, überzogen. Sanktionen, die im Grunde genommen weitergehend waren als alle Sanktionen, die bislang je gegen Russland verhängt wurden. Auch im Lichte davon, dass man ja andere Länder, China, Saudi-Arabien und viele andere nicht demokratische Länder überhaupt nicht mit Sanktionen überzieht. Aber gut, anders als aus der europäischen Perspektive es erstmal den Anschein hat, werden in allen drei Ländern, insbesondere in Mali, diese Übergangsregierungen, die aus Putschen hervorgegangen sind, von breiten Teilen der Bevölkerung sehr ausdrücklich unterstützt. Und das hat jetzt nicht was damit zu tun, dass diese Regierungen besonders undemokratisch wären, sondern im Gegenteil. Ich möchte die These formulieren, diese Putsche werden unterstützt, weil die Menschen ein besonders großes Interesse an Demokratie haben, weil sie ein Interesse an Partizipation haben, weil sie endlich gehört werden wollen, weil sie schlicht und ergreifend die Nase voll davon haben, von korrupten Regierungen, von klientelistisch, von nepotistisch arbeitenden Regierungen, die ihre eigenen Familien, ihre eigenen Herkunftsregionen mit Vorteilen versehen und eben große Teile der Bevölkerung vernachlässigen. Und auch wenn man das jetzt nicht im Detail alles gutheißen muss, auch dort heißt eigentlich niemand Militärputsch zu gut. Aber es gilt doch zumindest zur Kenntnis zu nehmen und auch zu verstehen, warum die Leute sagen, wir haben die Hoffnung, dass diese konkreten Militärputsche tatsächlich was verändern könnten. Die Leute verbinden diese Putsche mit einer Zukunftshoffnung. Sie verbinden sie damit, dass es besser wird als früher und nicht etwas schlechter. Ob diese Hoffnung sich am Ende bestätigen wird, das bleibt abzuwarten. Aber aus meiner Sicht gibt es durchaus eine ganze Menge Gründe, warum die Menschen, die aktuellen Übergangsregierungen, die aus Putschen hervorgegangen sind, warum die mit relativ viel Hoffnung aufladen. An diesem Beispiel kann man sehen, wenn man nicht direkt mit Akteuren vor Ort im Kontakt ist und nur von, in dem Fall jetzt, westlich-demokratischen Prinzipien ausgeht, nur eine gewählte Regierung ist eine legitime Regierung, dann kann man überhaupt nicht das verstehen, was im Moment in Westafrika passiert. Eng damit verknüpft ist, dass diese Aufbruchstimmung, diese Putsche gegen die alten politischen korrupten Klassen auch mit einer sehr starken Kritik daran einhergehen, dass Europa diese korrupten Regierungen jahrzehntelang unterstützt hat. Nicht zuletzt Frankreich. Frankreich hat sich unter anderem mit Mali und Burkina Faso salopp formuliert komplett verkracht. Das französische Militär wurde rausgeworfen und zumindest in Mali ist stattdessen auch unter anderem Russland auf den Plan getreten. Und das hat dazu geführt, dass jetzt hierzulande viel davon zu hören ist, ja, es gibt eine völlig übersteigerte Kritik an Frankreich. Es gibt Verschwörungstheorien, dass Frankreich für alles verantwortlich wäre. Und das hat mit russischer Propaganda zu tun. Auch hier muss man sagen, ja, es gibt russische Trollfabriken, auch in Westafrika, so wie es das bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 oder 2015 erstmalig gab, wie es das beim Brexit Großbritannien gab und. Das gibt es auch in Westafrika. Und ja, diese Trollfabriken verstärken eine Kritik. Aber alle BeobachterInnen sagen, die Kritik an Frankreich ist viel, viel älter als die Präsenz von Russland, die ja jetzt ganz frisch ist in dieser Weltregion. Hier geht es natürlich letztlich darum, dass sich die Länder anfangen, frei zu schwimmen in der zweiten oder dritten Welle von Dekolonisierung aus diesem Klammergriff, der im Kolonialismus entstanden ist, der nach der Unabhängigkeit aufrechterhalten wurde und wo Frankreich bis in die jüngste Vergangenheit hinein eben sehr rabiat eigene Interessen durchgesetzt hat und immer noch durchsetzt. Und wenn man jetzt hier die russischen Trollfabriken dafür verantwortlich macht, dann verkennt man, dass es hier eine Aufbruchbewegung gibt, vor allem auch von jungen Leuten initiiert und getragen, die einfach sagt, wir wollen das so nicht mehr. Wir wollen hier eine andere Form von Selbstbestimmung, etwas, was man in der Form noch nie gehabt hat, weil man immer noch in dieser Abhängigkeit der ehemaligen Kolonialmächte sich ganz stark befunden hat. Wenn man zu stark aus der europäischen Perspektive betrachtet und das jetzt alles durch die Brille der US-Wahlen, des Brexit, des Krieges gegen die Ukraine anguckt, dann kann man überhaupt nicht verstehen, dass eine gewisse Wohlgesonnenheit gegenüber Russland gar nicht so sehr ein Kommentar zum Krieg von Russland gegen die Ukraine ist, sondern das viel eher mit diesem Bedarf, sich frei zu schwimmen. Ein zweiter Aspekt, diese Haltung, Afrika immer wieder von sehr weit weg zu betrachten und immer auch als Ganzes zu betrachten, die hat sich eigentlich nach der Unabhängigkeit gar nicht aufgelöst und dementsprechend eben auch oft unwissend und auch undifferenziert ist der Diskurs über einzelne afrikanische Länder. Die einzelnen Regionen, das südliche Afrika, das östliche Afrika, Zentralafrika, Nordafrika und eben Westafrika sind zu unterschiedlich, als dass man sie alle jetzt zwischen die zwei Buchdeckel bannen könnte. Und vor allem diese Länder sind ja eigentlich erst im Kolonialismus entstanden. Vor der Kolonialzeit gab es ja ganz andere politische Gebilde. Regionen, die eine eigene gemeinsame Geschichte haben. Ostafrika hat eine ganz starke Geschichte mit dem Indischen Ozean, mit Verbindungen nach China, in die arabische Welt, nach Indien. Und Westafrika hat vor allem über den atlantischen Sklavenhandel entstanden, eine ganz starke Verbindung unter anderem mit den beiden Amerika. Und nur wenn man wirklich die jeweiligen Regionen als Regionen ernst nimmt, mit ihren internen und äußeren Geschichten und das dann auf die heutigen Länder bezieht, dann glaube ich, kann man den heutigen Ländern gerecht werden. So wie man ja auch in Europa über Westeuropa, über den Balkan, über Osteuropa, über die skandinavischen Länder redet, so eben auch über Afrika viel kleinteiliger und somit auch viel genauer zu reden, anstatt immer dieses globale Wir reden über Afrika. Ich möchte jetzt an drei Beispielen, nämlich am Thema Migration, am Thema ökonomische Entwicklung, vor allem Auseinanderentwicklung zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Kontinent und an dem Stichwort schlechte Regierungsführung, das eben gesagt, ein Stück weit exemplifizieren. Ich fange mit dem Thema Migration an und auch dort fange ich dann mit den Vorurteilen an. Ein Vorurteil besagt, halb Afrika sitzt auf gepackten Koffern, eigentlich die gesamte Jugend möchte nach Europa. Hier muss man erstmal die Zahlen entgegenhalten, die ganz anders ausschauen. Gerade mal 2,6% aller Menschen in Westafrika leben außerhalb ihres Geburtslandes. Es gibt verdammt viel Migration, aber die findet innerhalb der Länder statt. Und von diesen 2,6%, die außerhalb ihres Geburtslandes sind, sind 75% in Westafrika. Und gerade mal 25% von 2,6, die außerhalb ihres Geburtslandes sind, verteilen sich auf den Rest der Welt, unter anderem nach Europa. Und deswegen sind auch in Europa viel weniger Menschen aus Ländern südlich der Sahara, als das in spontanen Umfragen oft gesagt wird. Es sind eigentlich 4,1 Millionen Menschen. Und das hat eben was damit zu tun, Migration spielt eine verdammt wichtige Rolle in Westafrika, aber auch in anderen Regionen Afrikas. Aber es spielt nicht die Rolle, die Europa der Migration oft zuschreibt, nämlich dass eigentlich fast alle hierher kommen möchten. Ein zweites Vorurteil besagt, dass Migration eine Notfallreaktion ist, wo man von A nach B geht, wenn man nämlich in A nicht mehr leben kann. Das Phänomen gibt es natürlich überall, auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und trotzdem ist es mit Blick auf Westafrika wichtig zu verstehen, dass Migration eine ganz lange und alte Geschichte hat, die auch schon immer unter anderem eine Überlebensstrategie war. Aber es ging auch um Handel, es ging darum, nach Mekka zu gehen, es ging darum, als Vieh mit großen Herden unterwegs zu sein. Also Migration hat auch viel mit Überleben zu tun, aber diese Überlebensstrategie war positiv konnotiert. Es gibt einige Kulturen in Westafrika, da ist das für junge Männer eine Voraussetzung, um überhaupt heiraten zu können, einmal in die Migration gegangen zu sein. Und Migration ist vor allem zirkulär. Das heißt, die Leute gehen weg, aber sie kommen zurück. Und insofern ist Migration etwas, wo es vor allem darum geht, in der Ferne Geld zu verdienen, Erfahrungen zu sammeln, Ausbildung zu machen und genau das nach Hause zu bringen. Und das wird auch heute von den Familien erwartet, wenn junge Leute aufbrechen, um in die Großstadt zu gehen, um ins Nachbarland zu gehen und dort im Bergbau zu arbeiten oder eben einige wenige, um auch nach Europa zu gehen. Ein drittes Vorurteil besagt, man könnte Migration durch höhere Zäune, durch Migrationsabwehr und dergleichen mehr stoppen. Wer so argumentiert, und so argumentiert ja die ganze europäische Migrationspolitik, liegt aus drei Gründen falsch. Erstens wird nicht erkannt, dass es sich um eine ganz kulturell tief verankerte Praxis handelt, wo das eben als etwas empfunden wird, was jetzt überhaupt nicht falsch ist, sondern im Gegenteil als etwas, was zum Leben dazugehört. Verkannt wird auch, dass es eben diese hohen Erwartungshaltungen der Familie gibt. Man kann nicht einfach umkehren. Das machen zwar jetzt inzwischen mehr und mehr. Aber es ist eine ganz schwere Entscheidung, die von vielen auch als Ausdruck von Versagen empfunden wird. Und ein dritter Punkt, der nicht berücksichtigt wird, wenn man glaubt, mit Zäunen die Migration stoppen zu können. Viele junge Menschen fühlen sich komplett perspektivlos. Sie haben keine Möglichkeiten zu arbeiten, sie haben keine Möglichkeiten, Familien zu gründen. Und die Migration ist eben ein Mittel, um vielleicht doch an den Punkt zu kommen, ein zumindest besseres, ein würdigeres, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Und all das kann man nicht durch einen höheren Zaun einfach beenden. Und insofern geht es eigentlich darum, Migration zuzulassen, das Zirkulieren zuzulassen, so wie es eigentlich schon Jahrhunderte war, zuzulassen. Die Menschen gehen und sie kommen auch wieder zurück. Mit anderen Worten, es werden sich nicht irgendwann Millionen Afrikaner in den südlich der Sahara hier stapeln. Meine These ist viel eher, wenn die Leute kommen, aber auch wieder gehen können und auch ein zweites Mal kommen können, dann wird sich früher oder später eine ganz selbstverständliche, auch zirkuläre Migration zwischen Afrika und Europa herausbilden, so wie es das in den 60er und 70er Jahren schon mal ansatzweise gegeben hat, damals aber noch in viel kleinerer Zahl. Thema ökonomische Ungleichheitsverhältnisse zwischen den beiden Kontinenten. Auch hier möchte ich mit den Vorurteilen und den Stereotypen beginnen. Eines der wichtigsten Stereotype lautet, 60 Jahre nach der Unabhängigkeit kann der Kolonialismus nicht mehr für den heutigen Zustand der westafrikanischen oder der afrikanischen Länder im Allgemeinen verantwortlich gemacht werden. Natürlich kann man nicht alles aus der Geschichte ableiten. Natürlich haben auch heutige korrupte Eliten einen ganz entscheidenden Anteil. Aber trotzdem ist diese Aussage Unfug. Natürlich hat die heutige ökonomische Lage von afrikanischen Ländern was damit zu tun, dass der Kolonialismus ganz maßgeblich dafür gesorgt hat, dass sich eben keine Industrialisierung entwickeln konnte. Und insofern kann man jetzt nicht einfach sagen, der Kolonialismus spielt heute keine Rolle mehr. Nein, er ist auch für den heutigen Status quo ganz maßgeblich mitverantwortlich. Eine zweite Argumentation hat ein Stück weit mit Unwissen zu tun. Wenn es darum geht, die heutige ökonomische Misere in vielen afrikanischen Ländern zu beschreiben, dann gibt es so Standardbeispiele, die genannt werden, um die ganze Ungerechtigkeit und Widersprüchlichkeit zu benennen. Da wird dann ausgeführt, wie leergefischte Küstengewässer vor der Küste Senegals die Fischgründe immer leerer machen und Fischer in Senegal arbeitslos machen. Oder Hühnchenreste, die aus Europa nach Afrika exportiert werden und die Hühnchenzucht in Ghana kaputt machen. Oder die Tomatenindustrie, die chinesische, die italienische, die Tomatenindustrie in Ghana kaputt gemacht hat. Oder Öl, was das Niger-Delta in Nigeria zerstört. Uran in Niger oder Baumwolle in Mali. Diese Beispiele sind wichtig, weil man ganz viel verstehen kann. Und trotzdem muss man sich klar machen, wenn man nur über Einzelbeispiele redet, kriegt man das Ganze nicht in den Blick. Afrika hat 17% Anteil an der Weltbevölkerung, aber nur 1-2% Anteil an der Industrieproduktion, an der weltweiten. Oder Westafrika hat gerade mal Anteil von 0,5% an den weltweiten Exporten. Die Europäische Union hat 15,5% Anteil an den weltweiten Exporten. Oder ein anderes Beispiel. Die kleine Schweiz mit gerade mal 8,6 Millionen EinwohnerInnen hat ein größeres Bruttoinlandprodukt als Westafrika mit 377 Millionen EinwohnerInnen zusammen. Also ein größeres Bruttoinlandprodukt als Ghana, Nigeria, Elfenbeinküste, Senegal, also durchaus große und sehr bekannte Länder. Und vor allem fast alle afrikanischen Ökonomien verdienen ihr Geld eigentlich mit 1-3 Rohstoffen auf den Exportmärkten und sind deswegen darauf angewiesen, einen Großteil der industriell hergestellten Waren zu importieren. Im Grunde genommen sind afrikanische Länder seit dem Kolonialismus bis heute Rohstoffexporteure geblieben und importieren weitgehend Industrieprodukte und sind deswegen auch davon abhängig, dass einerseits Rohstoffe immer billiger werden und andererseits Industrieprodukte im Vergleich relativ immer teurer werden, sodass sie in so einer Art Falle sitzen. Wenn man das verstehen möchte, dann kann man eben nicht nur auf die leergefischten Küstengewässer oder auf Hühnchenreste zu sprechen kommen, sondern da muss man natürlich historisch erklären, wie konnte es so weit kommen, dass sich keine Industrie entwickelt hat und dass insgesamt das Produktionsniveau so weit in Rückstand gegenüber Europa geraten ist, wie das der Fall ist. Und wenn man das erklären möchte, dann reicht es nicht, wenn man einige Jahrzehnte zurückgeht, sondern dann muss man einige Jahrhunderte zurückgehen, weil in diesen mehreren Jahrhunderten sind in immer neuen Schritten genau die Verhältnisse entstanden, die auch heute die afrikanischen Ökonomien noch ganz maßgeblich prägen. Und dabei ist auch dann wichtig zu verstehen, dass es nicht so ist, dass diese Grundstrukturen im Kolonialismus geschaffen wurden und dann hat sich gar nichts mehr verändert, sondern nach der Unabhängigkeit in den 60er und 70er Jahren hat sich durchaus eine ganze Menge erstmal verändert. In vielen Ländern haben die Unabhängigkeitsregierungen angefangen, darauf zu achten, dass immer mehr einfache Produkte selbst produziert werden und nicht mehr importiert werden. Und das hat dann dazu geführt, dass in so einem Land wie Mali eine eigenständige Textilproduktion entstanden ist, dass eine eigenständige Lebensmittelproduktion ist, dass Fahrräder, dass Medikamente, dass Radios, also Dinge des täglichen Bedarfs produziert wurden. Dann sind diese Länder aber in den 80er Jahren, so wie viele lateinamerikanische, asiatische und auch osteuropäische Länder, in die Verschuldungskrise geraten. Und dann sind bereits damals die berühmt-berüchtigten Strukturanpassungsprogramme von IWF und Weltbank den Ländern aufgezwungen worden. Also das, was wir vor einigen Jahren in Griechenland erlebt haben. Und das hat zu einer buchstäblichen Welle der Deindustrialisierung geführt. Es hat dazu geführt, dass ganz viel Industrie, die in den 60er und 70er Jahren entstanden ist, wieder rückabgewickelt wurde. Nigeria beispielsweise hatte noch Mitte der 80er Jahre 175 Textilfabriken. 20 Jahre später waren es dann nur noch 25 Textilfabriken. Und so könnte man das eben auf diese ganze damals entstandene Industrie bezogen zeigen. Und so kann man es in jedem Eckladen heute in irgendeinem x-beliebigen westafrikanischen Land sehen, wenn man Lebensmittel einkauft. dass das meiste von außen kommt und viel, viel zu wenig von innen kommt und selbst vor Ort produziert ist. Das hat den Grund, dass es diese tiefe Krise gab der Verschuldung, aber es gibt auch viele andere Gründe, die dazu beigetragen haben. Es gab dann die von der WTO, also der Welthandelsorganisation, erzwungenen Marktöffnungen. Es gab Steuerflucht, es gibt diesen Franc CFA, die von Frankreich dominierte Währung in den ehemals französisch kolonisierten Ländern. Also es gibt eine Vielfalt weiterer Faktoren, eine systematische Vernachlässigung der Landwirtschaft, was auf Kosten jetzt der afrikanischen Eliten geht. Und das zeigt, wenn man verstehen möchte, warum hat die Schweiz ein größeres Bruttoinlandprodukt als alle westafrikanischen Länder zusammen, dann reicht es eben nicht, über einzelne Beispiele zu reden, die das veranschaulichen, diese Ungerechtigkeit. Sondern dann muss man sich eine lange Geschichte angucken, wo der Kolonialismus das gesteigert hat, was bereits in der Sklaverei der Fall war und wo dann mit einer kurzen Ausnahme von 20 Jahren auch in der postkolonialen Zeit, in der Unabhängigkeitsphase, das sich wiederholt hat, was es vorher schon gegeben hat. Ich möchte zum Punkt kommen, schlechte Regierungsführung. Schlechte Regierungsführung wird ja von kritischen Kreisen hierzulande so ein Stück weit ungerne formuliert, weil in Europa die schlechte Regierungsführung ganz oft als so eine Art Ausrede genommen wird, um nicht über europäische Verantwortlichkeiten zu sprechen. Ja, schlechte Regierungsführung gibt es, es ist ein wichtiges Thema. Was mir aber noch viel wichtiger ist, schlechte Regierungsführung hat auch was mit Europa zu tun. Und dafür muss man in die vorkoloniale Zeit zurückgehen. In der vorkolonialen Zeit gab es ja in all den Regionen Afrikas ganz verschiedene politische Gebilde. Es gab im Sahel große Reiche, es gab Königtümer, Fürstentümer, es gab autonome Dorfrepubliken. Es gab also einen Flickenteppich ganz verschiedener Regierungsformen. Es gab ganz stark ausgeprägte Systeme von Checks und Balances. Könige konnten abgewählt werden, wenn sie ihren Verantwortlichkeiten nicht gerecht wurden und solche Geschichten. Und das ist durch die Kolonialmächte nachhaltig zerstört und zerschlagen worden. Stattdessen haben die Kolonialmächte auf unterschiedliche Art zwar, aber zentralistische und despotische Staatsformen errichtet. Und als jetzt die Unabhängigkeit schneller dann auch gekommen ist, als es viele erwartet haben, sind die jungen Unabhängigkeitseliten mangels Alternativen, weil das Alte schon verloren gegangen war, in diese von den europäischen Mächten geschaffenen zentralistischen und despotischen Strukturen reingeschlüpft und haben dann sehr schnell im Grunde genommen mit der eigenen, vor allem ja auf dem Land lebenden Bevölkerung, das Gleiche gemacht wie vorher auch die Kolonialmächte. Also es gibt eine ganz tiefe Verantwortung auch von Europa dafür, dass mit der Unabhängigkeit man nicht in die vorkoloniale Zeit zurückgehen konnte, sondern diese Zeit und die Möglichkeit bestand gar nicht. Die Abhängigkeiten waren immens, die ökonomische Lage war katastrophal. Da hatten die jungen Unabhängigkeitsregierungen auch wenig Auswahl. Und dadurch hat sich dann dieses zentralistische und despotische, von den Kolonialmächten eingeführte Regierungsmodell ganz stark fortsetzen können. Hier möchte ich nochmal auf die Strukturanpassungsprogramme zurückkommen. Dadurch, dass es dann massive Ausgabenkürzungen in den 80er, 90er Jahren gab, die aufgezwungen wurden, um die Staatsfinanzen zu sanieren, gab es dann eine Ausmergelung staatlicher Strukturen. Und die hat dazu geführt, dass dann oft der Staat seinen Angestellten überhaupt nicht angemessen Geld bezahlen kann, dass Polizisten nicht hinreichend Einkommen bekommen und sich dann eben, indem sie korrupt Wegezölle von den Menschen vor Ort fordern, dadurch überhaupt über Wasser halten können. Und eine dritte ganz entscheidende Verwicklung hier ist ja, Frankreich war da vor allem Weltmeister, dass eben viele nicht genehme Regierungen immer wieder gestürzt wurden. Die bekanntesten Beispiele auf dem afrikanischen Kontinent sind Patrice Lumumba in der Demokratischen Republik Kongo schon 1960, 61, als er gestürzt wurde, weil er ernst damit gemacht hat, dass die Ressourcen in der Demokratischen Republik Kongo nationalisiert werden sollten und dem Zugriff der internationalen, unter anderem belgischen Konzerne entrissen werden sollten. Und das zweite für Westafrika noch viel wichtigere Beispiel ist Thomas Sankara in den 80er Jahren, der wahrscheinlich wichtigste Präsident nach der Unabhängigkeit, der eine sehr, sehr progressive Agenda hatte, der in kurzer Zeit sehr viel verändert hat, der dann aber in einem unter anderem von Frankreich unterstützten Putsch bereits nach 4 Regierungsjahren ermordet wurde. Er ist bis heute ein Idol, ein Held und auch der Inbegriff für ein positives, demokratisches, partizipatives Zukunftsversprechen, wo es eben auch darum geht, dass die afrikanische Jugend einen gleichberechtigten Platz in der Welt einnimmt. Das, was jetzt auch in der Unterstützung für diese aus Putschen hervorgegangenen Übergangsregierungen, auch Thomas Sankara ist durch den Putsch an die Macht gekommen, was heute jetzt inzwischen so eine große Rolle spielt. Abschließend, was sollte meines Erachtens getan werden? Europa sollte aus meiner Sicht erstmal sein eigenes Unrecht anerkennen. was ist über lange Zeiträume an ganz verschiedenen Orten auf ganz unterschiedliche Weise begangen oder auch an Verantwortung auf sich geladen hat. Es sollte begreifen, dass es nicht darum geht, dass Europa die Lösungsansätze für Westafrika oder alle anderen afrikanischen Länder hätte, sondern dass es um eigene Lösungsansätze geht. Der senegalesische Ökonom Felwine Sarr redet von Zukunftsmetaphern, die die Länder überhaupt erstmal für sich entwickeln müssen, um zu sehen, wo wollen sie eigentlich hin? Wollen sie wirklich einfach Europa kopieren oder wollen sie nicht doch auch unter Rückgriff auf alte Ansätze nicht eine ganz andere Form von Gesellschaftlichkeit entwickeln? Dafür muss Europa auch endlich anfangen, die viel, viel ökonomisch schwächeren Länder nicht mehr als Konkurrenten zu betrachten, wo man sogar Prozesse anstrengt. Beispielsweise hat Europa bei den jüngsten Verhandlungen zu den Economic Partnership Agreements allen Ernstes gesagt, sie wollen keine Regel, die vorsieht, dass afrikanische Unternehmen gegenüber europäischen bevorzugt werden, weil das eine Verzerrung des Wettbewerbs wäre. Wie absurd ist das denn? Was hier ganz normal ist in Europa, dass zumindest das öffentliche Beschaffungswesen lokale bzw. nationale Produzenten ganz ausdrücklich bevorzugt. Europa muss aus all dem auch die Schlussfolgerungen ziehen und irgendetwas in Gestalt von Reparationen zurückgeben. Nicht nur seine Klimaschuld anerkennen, sondern es geht auch wirklich darum, all die Vorteile, die Europa über die Jahrhunderte gehabt hat, die zurückzugeben. Und all das, was dann im Zuge des Kolonialismus nicht aufgebaut wurde, Infrastruktur, eine kleine Industrie etc., die überhaupt erst wettbewerbsfähig werden muss, die eben auch ganz gezielt mit aufzubauen, zu unterstützen, dass sich das entwickeln kann. Und umgekehrt muss natürlich Europa aufhören, unter anderem die Märkte mit billigen Waren zu überschwemmen, weil wenn ich das mache, dann wird sich dort vor Ort nie eine kleine Industrie entwickeln können. Europa muss auch fairere Preise für Rohstoffe zahlen und Europa muss vor allem bereit sein, die freie Zirkularität zuzulassen. Migration kann man nicht unterbrechen, sondern Migration kann man nur zulassen und sie dadurch zu einem Bestandteil für so eine gezielt selbstbestimmte Entwicklung machen. Soweit erstmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
Frage. Die Kolonialmächte waren auch in Amerika und Asien aktiv. Gleiches gilt für IWF, Weltbank und so weiter mit nicht weniger verheerenden Folgen. Warum konnten sich hier viele Länder aus deren Zugriff befreien und in Afrika nicht?
Also Lateinamerika, da hat ja die Dekolonisierung, die formelle, bereits im 19. Jahrhundert stattgefunden. Also da muss man erst mal sehen, dass die Länder natürlich einen ganz anderen Vorlauf hatten, jetzt gegenüber den afrikanischen Ländern. Also der Kolonialismus haben dort ja aufgehört, als sie in Afrika in der Form überhaupt erst begonnen haben. Also da ist nochmal ein ziemlich großer Unterschied. Ein bisschen anders ist das mit Asien. Und das ist aber vor allem interessant, auch die ganz unterschiedlichen kolonialen Strategien sich anzugucken. Beispiel Korea. Japan hat in Korea angefangen, eine Schwerindustrie aufzubauen, und zwar in der Kolonialzeit. Also während die europäischen Mächte in den afrikanischen Ländern alles dafür getan haben, dass keine Industrialisierung entsteht, gab es im Kontext von vielen asiatisch kolonisierten Ländern sehr wohl Bestrebungen, die in den Stand zu setzen, sich auch industriell herstellen zu können, aber eben als Billigarbeitskräfte. Die afrikanischen Länder haben erst Ende der 1990er Jahre den Bildungsstand erreicht, den die asiatischen Länder auch am Ende der Kolonialzeit bereits in den 50er Jahren hatten. Also hier ist eine 50-jährige Bildungsdifferenz. Und Bildung ist nun mal, wenn wir über die Entstehung von Industrie nachdenken, von komplexeren gesellschaftlichen Strukturen, Infrastruktur etc., auf Industrie und Infrastruktur etc. bezogene Bildung, ist natürlich ganz wesentlich. Und da haben eben die ganzen asiatischen Länder Jahrzehnte früher als die afrikanischen Länder den Bildungsstand gehabt, den Afrika dann Ende der 90er Jahre hatte. Tatsache ist auf jeden Fall erstmal, die Art der Kolonisierung in vielen der heutigen asiatischen Ländern war eine ganz andere als in vielen der heutigen afrikanischen Länder. In vielen der heutigen afrikanischen Ländern haben die Kolonialmächte immer wieder dafür gesorgt, dass Industrialisierung rückgängig gemacht wird. Ich habe das Beispiel der Textilfabriken in Nigeria genannt. Bereits in der Kolonialzeit, bereits in der Sklaverei, haben europäische Mächte die in Westafrika entstandene Textilindustrie immer wieder zerschlagen. Die erste Zerschlagung war bereits im Rahmen der frühen Sklaverei. Die zweite Zerschlagung war dann während des Kolonialismus, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann kam jetzt erst in der dritten Welle, nochmal im 20. Jahrhundert, in den 80er und 90er Jahren eine Zerschlagung, weil nämlich der Anbau von Baumwolle in Afrika ist älter als in vielen anderen Weltregionen, nämlich seit dem Jahr 1000. Also bereits über 1000 Jahre wird dort Baumwolle angebaut. Und das heutige Nordnigeria, was ja als absolutes Armenhaus gilt, dort, wo Boko Haram wütet, vor allem Kano im Nordosten Nigerias, wo es angeblich gar nichts gibt, das war das Manchester Westafrikas im mittleren und Ende des 19. Jahrhunderts, weil dort es eine ganz stark entwickelte Textilproduktion gab. Und nur wenn man sich diese wirklich Details anguckt, dann wird man auch verstehen, warum das sich so weit auseinanderentwickelt hat.
Wie lauten denn die eigenen Entwicklungsfortschrittsideen trotz Europa? Verstärkte Kooperation mit anderen Ländern?
Es gibt von der Afrikanischen Union die Agenda 2063. Zu ihrem 50. Geburtstag hat sie sich diese 50-jährige Agenda bis zum Jahr 2063 gegeben. Und da geht es darum, dass ein afrikanischer Binnenmarkt geschaffen wird, dass afrikanische Eisenbahn- und Straßennetze von Nordafrika nach Südafrika und von Ost nach West geschaffen werden. Da geht es darum, dass man gemeinsam Ausweis hat und Visa abgebaut hat und all solche Visionen. Wie viel davon jetzt schrittweise umgesetzt werden kann, steht mal auf einem anderen Blatt Papier. Aber was tatsächlich erkannt werden muss, das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, dass eine Kolonisierungsstrategie in Afrika ist es gewesen, die einzelnen Räume ganz stark immer als einzelne Räume abhängig von Europa zu machen. Es gab diese berühmten Sticheisenbahnlinien aus dem Landesinneren, über die jeweils aus dem Landesinneren bis zum nächsten Hafen die Rohstoffe abtransportiert wurden und wo, wenn es Aufstände gab, auch Militär ins Landesinnere gebracht wurde. Aber in Afrika gibt es bis heute kein Eisenbahnnetz, es gibt kein Straßennetz. Aber aus der Integration der Europäischen Union wissen wir ja, wie wichtig es ist, wenn in den Grenzgebieten, die ursprünglich erstmal periphere Gebiete waren, wenn in den Grenzgebieten es eben intensivierten grenzüberschreitenden Verkehr durch grenzüberschreitende Verkehrssysteme gibt, wenn Grenzüberschreitungen einfacher gemacht werden, wenn Visa abgebaut werden etc. pp. Und insofern sagt die Afrikanische Union, bevor wir mit dem Rest der Welt konkurrieren, müssen wir überhaupt erstmal untereinander gemeinsam stark werden, keine Binnenzölle haben, aber gemeinsame Außenzölle, um uns gemeinsam zu schützen, aber nach innen viel handlungsfähiger zu sein, funktionierende ökonomische integrierte Räume schaffen und dann kann man im zweiten und dritten Schritt über China etc. nachdenken. Man muss jetzt aber natürlich auch sehen, dass es auch auf dem afrikanischen Kontinent Davids und Goliaths gibt. Natürlich müssen sich auch kleine afrikanische Länder gegen bestimmte afrikanische Goliaths schützen, weil sie sonst genauso überfahren werden wie jetzt europäische Länder, die USA oder eben zunehmend China und andere Akteure afrikanische Länder überfahren. Und trotzdem, die Agenda 2063, hier das sehe ich tatsächlich das größte Emanzipationspotenzial. Und jetzt das Stichwort China. Aus einer afrikanischen Perspektive ist zwar ganz unstrittig, dass auch aufsteigende Mächte wie China, wie Brasilien, wie die Türkei, wie Saudi-Arabien, wie jetzt neuerdings auch Russland, wobei Russland sich fast nur auf das Militärische konzentriert, dass die natürlich auch eigene Interessen verfolgen. Aber viele Menschen in Afrika sagen, die Angebote, die Länder wie China machen, sind einfach besser. Ich zitiere eine kenianische Autorin, die sagt, die größte Vision, die Europa für uns hatte, waren immer Moskitonetze. Aber China hatte für uns im Angebot Eisenbahnnetze. China hatte für uns im Angebot Staudämme. Da greifen wir doch gerne auf das chinesische Angebot zurück. Niemand würde bestreiten, dass China Interessen verfolgt. Allerdings sagen sie, China gibt mehr. China macht einen faireren Schnitt. Und insofern, wenn es jetzt um eigene Visionen geht, im Moment ist es ganz eindeutig Integration nach innen, Vision Nummer 1, Integration und Vision Nummer 2, eben mit den Mächten zusammenarbeiten, die einen fairen Interessensausgleich erlauben. Es gibt so ein Stichwort, was jetzt in der Debatte in den ehemals französisch kolonisierten Ländern ganz wichtig ist, das heißt gagnant, gagnant, also gewinnen, gewinnen, also win-win. Im Moment, egal wo man mit Leuten redet, in Mali oder Niger, egal wo man mit Leuten redet, in der Stadt, auf dem Dorf, auf dem Land, alle sagen, wenn sie Französisch sprechen, gagnant, gagnant. Es ist quasi so ein Codewort dafür, wir wollen endlich faire Partnerschaft. Wir handeln mit denjenigen, die uns einen guten Deal anbieten, einen fairen Deal, einen gerechten Deal, mit denen handeln wir und alle anderen versuchen wir auf die Seite zu schieben. Das ist gerade eine ganz starke Haltung, die sich zumindest in den Ländern, die ich ein bisschen besser mitbekomme, herausbildet.
Wie mischt sich eigentlich Europa in die Bewegungsfreiheit in der Region ein?
Ich war jetzt gerade 4 Wochen in Niger, in Niamey und aber auch in Agadez. Und da ging es eben viel darum. Und zwar folgendes, der 2015 Sommer der Migration, viele Migrantinnen, nicht nur aus Syrien, Afghanistan, Nahe Osten, sondern eben auch viele Migrantinnen und Geflüchtete aus afrikanischen Ländern, die in Europa ankommen. Damals wurde ja nicht nur der EU-Türkei-Pakt beschlossen, um dort einen Riegel vorzuschieben, sondern es gab auch den sogenannten Valletta-Prozess. Valletta, die Hauptstadt von Malta, Ende 2015. Und damals wurde beschlossen, wir müssen vor allem dafür sorgen, dass Migrantinnen möglichst gar nicht mehr erst nach Nordafrika kommen. Die nordafrikanischen Länder waren ja schon als Gendarme aufgebaut. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute am besten gar nicht mehr nach Nordafrika kommen. Und dann wurde Niger auserkoren, weil Niger nämlich Haupttransitland, wo 90% aller west- und zentralafrikanischen Geflüchteten durchkommen. Und dann wurde gesagt, wir müssen das dort stoppen. Und dann wurde eben Niger ein Gesetz aufgenötigt und mit 1 Milliarde Euro auch vergoldet, was dazu geführt hat, dass alle Unterstützungsleistungen für MigrantInnen verboten wurden. Für 1 Milliarde Euro, wenn man sich vor Augen führt, dass der Staatshaushalt von Niger gerade mal ungefähr 3,5 Milliarden beträgt, ist das natürlich eine riesige Summe Geld für den Niger gewesen, wo die nigerische Regierung weder Nein sagen konnte noch wollte. Und der andere Punkt ist, gerade Niger ist schon seit Jahrhunderten ein Transitland gewesen. Die Wüste ist seit immer schon, genauso wie der Mittelmeerraum, ein Raum des Transits gewesen zwischen Nordafrika und Subsahara-Afrika. Da gab es ein Kommen und Gehen und gibt es ja auch noch bis heute die ganzen Wüstenkarawanen. Eine Stadt wie Agadez, die jetzt eben eines der Hauptdurchgangstore für MigrantInnen nach Nordafrika ist. Der Tuareg-Sprache heißt Agadez, Fremde willkommen. Mit anderen Worten, der Transport, die Unterstützung für MigrantInnen war in Niger bis 2015 eine ganz normale Dienstleistung. Die sogenannten Schlepper haben in Agadez ganz normal Steuern gezahlt für ihre Dienstleistung, Menschen im Auto nach Libyen zu bringen. Das war kein kriminelles Geschäft. Und jetzt ist auf Druck der Europäischen Union ein Gesetz eingeführt worden, vergoldet durch die 1 Milliarde für die Regierung, was mit einem Schlag zehntausende Leute in der Region Agadez erstmal arbeitslos gemacht hat. Das waren nicht nur die Chauffeure, das waren nicht nur die Leute, die Hotels angeboten haben, wo die Menschen schlafen konnten. Das waren auch die ganzen Kioskbesitzer, das waren die ganzen Ladenbesitzer. Also wenn da in so einem sehr armen Land über 100.000 Menschen jährlich durch eine Stadt durchziehen und alle bleiben dort einige Wochen, also eine riesige Tourismuseinnahmequelle, die wurde weitgehend durch dieses Gesetz zerschlagen, weil alle, die es gemacht haben, wurden kriminalisiert und plötzlich ist das in eine sozusagen illegale und kriminelle Ökonomie abgedrängt worden. Die Leute können nicht mehr durch Agadez automatisch kommen. Die, die das Geschäft machen, sind ganz andere als die, die das damals gemacht haben. Sind auch Leute im Knast gelandet und so weiter und so fort. Und das hat für einen riesigen Aufschrei erstmal gesorgt. Nicht nur in Agadez, sondern überall in Niger, weil die Menschen gesagt haben, was geht denn hier ab? Wir haben hier eine alte Tradition, die wird jetzt durch so ein Gesetz ausgehebelt. Und was noch wichtig ist, es gibt seit 1979 eine Personenfreizügigkeit wie im EU-Schengen-Raum in der gesamten westafrikanischen Wirtschaftszone, also in der ECOWAS. Da ist Personenfreizügigkeit festgelegt. Ich kann mich und ich darf mich von Gambia bis an die nigrisch-libysche Grenze frei bewegen. Aber durch dieses Gesetz von Europa aufgezwungen, hat das dann dazu geführt, weil das eben verboten war, jetzt Leute an die Grenze zu bringen, dass dann plötzlich die jungen Leute manchmal gar nicht mehr bis nach Niger reingekommen sind oder spätestens vor Agadez aufgehalten wurden, dass sie auch die ganzen Grenzkontrollen sich verstärkt haben. Und davon waren jetzt nicht mehr nur MigrantInnen betroffen, sondern davon waren dann auch afrikainterne WanderarbeiterInnen betroffen. Plötzlich waren die Grenzen wieder schärfer kontrolliert. Plötzlich mussten alle Geld an den Grenzen zahlen. Die HändlerInnen mussten zahlen, die WanderarbeiterInnen mussten Geld bezahlen. Der ganze grenzüberschreitende Verkehr, die ganze ökonomische Integration ist in Frage gestellt worden. Und andere Länder sind auf die Idee gekommen, Moment mal, das ist ja eine ganz gute Idee, so ein Gesetz zu haben. Und damit kann ich ja die ganze Migration viel besser kontrollieren. Das ist ja auch unter Sicherheitsaspekten gut. Mit anderen Worten, das Interesse Europas, dass Migrantinnen in Afrika möglichst gar nicht mehr nach Nordafrika kommen, hat Auswirkungen im gesamten westafrikanischen Wirtschaftsraum und im sozialen Raum und ist insofern etwas, das ganz fundamental abgelehnt wird. So kann man wirklich sehen, wie diese Migrationspolitik eine unglaublich tiefe Eingriffsreichweite hat. Also nicht nur jetzt Migrantinnen, Europa Migrantinnen vom Hals hält, aber so richtig gut klappen tut es ja nicht. Im Grunde wird alles nur gefährlicher und tödlicher. Aber wie es vor allem auch in Westafrika eben ganz viel zerstört und kaputt macht.
Hast du da eine Einschätzung, warum diese islamistischen Bewegungen sich so verstärken gerade? Und wo da vielleicht eine Alternative ist mit eher vielleicht etwas freiheitlicheren antikolonialen Bewegungen?
vielleicht nur so zwei Schlaglichter. Man muss die dschihadistischen Bewegungen auch unterscheiden. Beispielsweise im Westen des Nigers, die Region, die an Mali und Burkina Faso angrenzt, da ist unter anderem Al-Qaida und islamische Staatsgruppen unterwegs. Und die rekrutieren sich oft auch aus Kämpfern aus anderen Regionen. Und gerade im Westen des Nigers gehen die mit nackter, brutaler Gewalt vor, mit vorgehaltener Waffe. Entweder ihr seid für uns oder wir greifen euch an. Also da gibt es eine nackte Eroberungsstrategie, ähnlich wie der IS zwischenzeitlich in Syrien. In Mali ist das ganz anders. Da sind viele der dschihadistischen Bewegungen sehr stark lokal getragene Bewegungen. Auch im Norden Burkina Fasos ist das lange gewesen. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Aber das waren lokal getragene Bewegungen, wo lokale Prediger im Grunde genommen in der sozialrevolutionären Perspektive, aber auf extrem destruktive Art, versucht haben, Leute für sich zu gewinnen, indem sie ihre Interessen aufgenommen haben. Die Interessen von Viehhirten. Im Norden Burkina Fasos gab es Malam Diko, das war der erste sozusagen dschihadistische Anführer 2016-17. Der ist in Dörfern vorgegangen gegen große Hochzeiten, gegen große Familienfeiern anlässlich von Taufen. Weil das war quasi zu so einer Art sozialen Selbstverpflichtung geworden, die aber Familien in die jahrelange Verschuldung geschickt haben, weil sie das ganze Dorf einladen mussten und die Dschihadisten haben das dann verboten. Oder im Zentrum Malis geht es ganz stark um reiche Weidebesitzer aus der Bevölkerungsgruppe der Pöll und arme Viehhirten aus der Bevölkerungsgruppe der Pöll. Und die armen Viehhirten mussten bei den reichen Weidebesitzern Geld bezahlen. Und dann ist dort die dschihadistische Massina Befreiungsfront gekommen und hat verboten, dass solche Gebühren erhoben wurden. Also da waren das quasi soziale Kämpfe in destruktivem Gewande. Und insofern, teilweise setzen sich die dschihadistischen Gruppen durch nackte Gewalt fest, aber teilweise setzen sie sich auch einfach fest, weil sie attraktive soziale Angebote formulieren, die zumindest Teile der Bevölkerung für sinnvoll erachten. Die Teile der Bevölkerung die Möglichkeit geben, im Nationalpark W beispielsweise im Dreiländereck Niger, Burkina Faso, Benin, haben sie Einschlagsverbote für Holz aufgehoben, haben sie Jagdverbote aufgehoben. Oder sie haben in Goldabbaugebieten in Burkina Faso günstigere Konditionen für handwerkliche Goldschürfer, als die Konditionen des Staates ermöglicht. Und auf die Weise binden die dschihadistischen Gruppen auch Teile der Bevölkerung an sich, weil die Bevölkerung mit diesen dschihadistischen Gruppen zumindest einen gewissen Vorteil hat. Und trotzdem, das Moment der Gewalt und der Erpressung ist sehr, sehr stark. Und gerade im Zentrum Malis sagen inzwischen viele Communities, auch solche, die ursprünglich mal zumindest teilweise sich auch einspannen haben lassen in dieses Spiel des sich wechselseitig ausspielen Lassens, sagen heute, nee, wir fahren eigentlich besser, wenn wir uns auf unsere alten Konfliktklärungsmechanismen stützen, wo wir Interessensdifferenzen ausbaldowern, als wenn wir uns plötzlich in einem Bürgerkrieg wiederfinden, wo Dorf A Dorf B überfällt, mit Unterstützung dschihadistischer Kräfte. Also ob wir über den Norden Malis reden, über das Zentrum Malis, ob wir über den Norden oder den Osten Burkinas oder den Westen Nigers reden oder über den Osten Nigers, wo Boko Haram ist, wir haben es jeweils mit relativ unterschiedlichen Dynamiken zu tun. Die ticken sehr, sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Formen von Verankerung in der lokalen Bevölkerung. Und insofern sind die Rezepte auch unterschiedlich, die da zum Tragen kommen müssen.
Gibt es denn Entwicklungen oder Initiativen, die Hoffnung machen könnten?
Naja, also angefangen 2012 Yanamar im Senegal, dann Anti-CFA-Proteste. Jetzt diese Zeitenwende, die sich so ein bisschen auf so eine schräge Weise in dieser Unterstützung für die Militärputsche ausdrückt, aber die eben diese Perspektive von Gagnant-Gagnant. Wir möchten endlich gleichberechtigt mit dem Rest der Welt in Austausch treten. Also all diese Aspekte, die machen mir tatsächlich Hoffnung. Weil das hat eine neue Qualität. Die Menschen beziehen sich viel selbstbewusster auf die Idee, Rechte zu haben und sie auch einzufordern. Einen Anteil am globalen Kuchen einzufordern, sich nicht mehr damit zufrieden zu geben, dass der Sahel halt das sogenannte Armenhaus der Welt ist, was davon lebt, dass es Lebensmittelspenden gibt, sondern die Leute sagen, ey, Moment mal, also da spielt ja auch das Internet eine ganz zentrale Rolle. Die Menschen, die jungen Leute haben ja gesehen, wie es im Rest der Welt aussieht und kriegen ja auch mit, dass Veränderung möglich ist, kriegen mit, dass in China 500 Millionen Menschen von der eisernen Reisschüssel in die untere Mittelschicht katapultiert wurden. Und selbst wenn das natürlich teilweise jetzt Entwürfe von Leben sind, da kommen die Zukunftsmetaphern von dem Felvin Saar ins Spiel, der nicht sagt, dass hier kapitalistische Zukunftsmetaphern viel zu dominant sind und die Köpfe besetzen. Aber trotzdem, ich halte es für eine Aufbruchbewegung, überhaupt erstmal zu sagen, wir haben Rechte und wir lassen uns das so nicht mehr bieten. Und so eine Einteilung der Welt, wir sind arm und die anderen sind nicht arm, das wollen wir so nicht mehr. Und da wechseln wir auch Partner, da werfen wir auch Frankreich raus und akzeptieren Waffen von Russland und kooperieren mit China. Und wenn dann der Westen Vorträge darüber hält, dass das total undemokratisch ist, dann halten wir Gegenvorträge darüber, warum der Westen es wahnsinnig demokratisch findet, was er in den letzten 150 Jahren gemacht hat und bis heute keine Entschädigungen, keine Reparationen bezahlt hat, sondern sich wie in Frankreich unter anderem noch üblich den Kolonialismus quasi als eine philanthropische Handlung, zumindest die französische Rechte, zugute hält und nicht als ein Verbrechen an der Menschheit. Da gibt es ganz viel Bewusstseinswandel, der förmlich gerade explodiert. Da sagen viele Leute, das Internet hat nicht dazu geführt, dass die Leute neue Gedanken haben. Die Gedanken waren schon lange da, aber das Internet hat zu einer Verknüpfung dieser Gedanken geführt. Plötzlich kriegt die Jugend in Mali mit, dass die Jugend in Burkina und in Niger das Gleiche denkt. Und auch in Senegal und in Burkina haben sie 2014 jemand gestürzt. Und jetzt alle zusammen sagen, hier guckt mal im Osten der Demokratischen Republik Kongo, im Kivu, da sind auch junge Leute auf der Straße. Und alle zusammen sagen, wir lassen es uns nicht mehr bieten. Das ist der Aufbruch. Das ist wirklich eine Zeitenwende. Und nichtsdestotrotz, das Ganze findet natürlich in einer sich gleichzeitig dystopisch entwickelnden Welt mit Klimawandel, Krieg etc. pp. Statt. Und da ist natürlich die Frage, wer wird am Ende die Nase vorne haben, dieser Aufbruch, oder wird sich die Welt selbst zerstören? Es gibt für mich ganz viel Aufbruchstimmung, die aber natürlich auch mit ganz vielen Problemen konfrontiert ist. Und beides muss man, glaube ich, ernst nehmen.